Ich lese den zweiten Abschnitt aus unserer Predigtserie vom 1. Johannesbrief, und zwar ab Vers 5 im Kapitel 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Soweit unser Text. Man kann diesen ganzen Abschnitt in drei Unterabschnitte einteilen. Der erste Unterabschnitt ist von Vers 5 bis 7 und da geht es um die Frage, wer ist Gott? Und da wird gesagt, Gott ist Licht. Und was das dann heißt. Der zweite Unterabschnitt, Vers 8 bis 10, wer sind wir? Und der dritte, was haben wir? Was haben wir in Jesus bekommen? Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen zu diesem, eigentlich auch nochmal zum ersten Johannesbrief, weil hier geht es ja gleich um Gottes, Gott ist Licht und wir sind Sünder. Und das eine ist, wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, dass der Johannes hier in eine ganz konkrete Situation hineinschreibt von den Gläubigen damals im Jahre 90 nach Christus. Und da war eigentlich, es gab viele christliche Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum schon, es gab viele Gläubige, aber es gab auch einen richtigen frontalen Angriff auf den biblischen Glauben, und zwar durch eine philosophische Richtung, die Gnosis. Und in dieser philosophischen Richtung, da wurde gesagt, also die Gnostiker haben gesagt, Gott ist Licht, ja, Gott ist Licht, aber was wir mit unserem Leben, mit unserem Körper anstellen, wie wir da leben, das hat überhaupt nichts zu sagen. Man kann leben, wie man will. Gemeinschaft mit Gott haben, das läuft alles über den Kopf, das Wissen und die Erkenntnis ab. Das ist die wahre Gemeinschaft. Und was ich jetzt mit meinem Körper im Alltag so alles anstelle, ob ich jetzt ins Bordell gehe oder nicht, ob ich meinen Geschäftspartner hinterlistig hintergehe oder so, das hat mit der Gemeinschaft mit Gott nichts zu tun. Das haben die Gnostiker im Wesentlichen so gesagt. Und das müssen wir verstehen, wenn wir jetzt den ersten Johannesbrief lesen, dass der Apostel Johannes hier Antworten gibt auf die verunsicherten Gläubigen. Ich meine, dass wir auch in unseren Ländern, in den deutschsprachigen Ländern, wir sind dafür bekannt, dass wir gründlich denken. Und manchmal, also im Vergleich jetzt zu einer angelsächsischen Welt, wo man pragmatisch denkt. Die deutschsprachigen Länder oder die Europäer denken gründlich, bis der Europäer sagt, also wenn ich die Sache nicht bis zum Grund durchgedacht habe, dann mache ich nicht mit. Wir analysieren, und das ist der griechische, das ist der Geist der griechischen Philosophie, analysieren, klar nachdenken, aber manchmal bleiben wir beim reinen Nachdenken stecken. Und in der Praxis, im praktischen Umsetzen, da fehlt es, weil wir sagen, ich habe ja schon richtig gedacht, ich habe schon richtig analysiert. Wir sind analytische Denker. In anderen Kulturen denkt man völlig anders. Da geht es anders ab. Auf jeden Fall, der Johannes, der tut hier auf diesen Punkt hinweisen und sagt, du kannst als Christ nicht sagen, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, aber dann in einer Sünde feststeckst, die du nicht loslassen willst. Wenn du in der Finsternis lebst und gleichzeitig sagst, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, dann belügst du dich oder du bist ein Heuchler. Das spricht er hier an. Ein zweites möchte ich noch vorausschicken, und zwar, es geht ja hier auch um die Frage, wie wir mit unseren täglichen Sünden als Gläubige umgehen. Wir sündigen ja immer noch, also ich wenigstens, seit ich mich bekehrt habe, habe ich das immer noch nicht ganz hinter mich gelassen. Ich sündige immer noch, größere und kleine, also mir geht es so. Und wir müssen uns nochmal einfach klarstellen, dass der Mensch bei der Bekehrung und Wiedergeburt, da heißt es ja in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Also bei der Bekehrung zu Jesus kommt der Heilige Geist in unser Leben, aber die alte, fleischliche Natur, die ist noch da. Die hätten wir auch gerne ganz weggehabt. Dann wäre der Himmel jetzt schon hier auf der Erde. Aber so ist es nicht. Das heißt, die alte fleischliche Natur ist noch da, und das ist das, wo wir, deswegen stehen wir in einem ständigen Kampf. Und das ist so das gesamte Bild. Wenn jetzt der Apostel Johannes in Kapitel 2, Vers 1 schreibt, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, dann können wir denken, ja Moment, also hier hängt es aus jetzt bei mir. Also nicht sündigen, das geht nicht. Also das bringe ich nicht fertig, vielleicht eine halbe Woche lang, aber dann oder irgendwie. Aber dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Der Apostel Johannes, der weiß auch, dass wir immer noch die alte fleischliche Natur haben, dass wir in einem Kampf stehen, aber er sagt hier, wir sollen die Sünde ernst nehmen. Wir sollen die Sünde ernst nehmen. Warum? Weil sie Jesus ans Kreuz gebracht hat und weil es einen heiligen Gott gibt. So, also das war jetzt die ganze Einleitung. Jetzt gehe ich zu den einzelnen Versen. Der Vers 5 sagt hier, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also hier sagt der Johannes, Gott ist Licht, das ist ein absoluter Maßstab, das ist der Standard. Und dieses Licht hat nicht nur mit Wissen zu tun und Erkenntnis, sondern das ist moralisch, das heißt, Gott ist moralisch absolut perfekt und vollkommen. Er ist heilig, abgesondert von der Sünde. In 1. Timotheus 6, Vers 16 gibt es da so einen Vers, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. So, Gott ist der heilige Gott, in dem keine Sünde ist und der klar und wahr ist, absolut klar, absolut rein, absolut vollkommen und heilig. Bei Gott gibt es auch keine versteckte Agenda und kein Kleingedrucktes. Gott kann man durch Jesus begegnen und ein Gotteskind werden. Aber dieses Gott ist Licht, das bedeutet moralische Reinheit, ethische Reinheit und Klarheit, unendlich klar und rein. Und so sagt der Apostel Johannes, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist ihm. Das ist jetzt praktisch doppelt gesagt, eine doppelte Negation. Und damit bestätigt er das unveränderliche, heilige Wesen Gottes. Und nun kommt er zu diesen Konditionalsätzen hier. Das ist der erste Konditionalsatz in Vers 6, wo er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also eben die griechischen, die Heretiker, die Irrlehrer, die in die Gemeinden eingedrungen waren und die von der Gnosis beeinflusst waren, die haben gesagt, die Gemeinschaft mit Gott, Das ist nur das richtige Wissen über Gott. Wenn du das richtige Wissen über Gott hast, auf unsere Situation übertragen, wenn du ein gutes Bibelwissen hast, wenn du weißt, was in der Bibel steht, viele Verse auswendig kannst, dann ist schon alles gut. Und der Johannes sagt, nein, das ist schon mal richtig, Erkenntnis ist notwendig. In Johannes 17, Vers 3 heißt es auch, das ist das ewige Leben, dass wir ihn, den wahren Gott, erkennen und den er gesandt hat, Jesus, erkennen. Erkenntnis Gottes kommt aber nach der Bibel durch Gehorsam. Also die Erkenntnis Gottes in unserem Leben wächst, wenn wir gehorsam sind. Nicht, wenn wir nur einfach lesen und unser Wissen anhäufen. Hat mich mal beeindruckt im Studium, der Herr Professor Külling, damals an der FETA, hat uns erzählt, im Sommer geht er immer auf eine Alp, ging er damals auf eine Alp und hat mit einem gläubigen Sennenhirten geredet über Israel, über Endzeit, über Prophetie. Und da hat er sich gewundert, dass dieser einfache gläubige Mann, der kein Hebräisch kann, nie Theologie studiert hat, dass der so viel Klares über die Bibel erkannt hat, über Jesus, über den Herrn. Und der Herr Professor Külling sagte dann zu uns, der Bauer hat Power. Also der blickt durch. Der hat eine tiefe Erkenntnis des Evangeliums, auch der Bibel. Warum? Weil er es praktisch anwendet. Indem wir praktisch das Evangelium in unserem Leben Hände und Füße bekommen lassen, wachsen wir in der Erkenntnis. Und dieses Praktische, auf das legt der Johannes hier seinen Finger und sagt, wenn wir Gemeinschaft mit diesem Gott haben, dann geht es nicht nur um scharfes analytisches Denken, dass wir dann richtig denken über Gott, das ist das eine, sondern wir müssen diesem Gott auch gehorchen. Und wenn wir gleichzeitig sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott und leben in der Finsternis, das heißt in einer Sünde festhalten, in einem sündigen Lebensstil, wo dann haben wir keine Gemeinschaft mit diesem Gott, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit oder wir sind Heuchler. Wir sind Heuchler. Das passt nicht zusammen. Und er sagt eben damit, es gibt viele religiöse Menschen, die Heuchler sind. Die wissen ganz viel, aber in der Praxis stimmt's nicht. Und dann sagen die Nachbarn und die Arbeitskollegen, ja, ich weiß schon, der und die, sie gehen da in eine christliche Gemeinde, aber irgendwie, ich sehe da nichts davon. Und es ist eine Tatsache, dass die christlichen Gemeinden der ersten Jahrhunderte, die haben die Dekadenz des römischen Weltreiches überwunden, aber nicht durch ihre Erkenntnis, sondern durch ihren Lebensstil, durch ihr Gehorsam. Weil die dekadenten Menschen im Römischen Reich haben gemerkt, da ist etwas anders. Sie leben anders. Sie lieben ihre Frauen und Ehepartner. Und wir leben alle promiskuitiv und haben viele Partner und alles Mögliche. Aber da ist Liebe und Würde und Ehre und Treue. Und die Menschen haben gemerkt, sowas möchten wir auch haben. In diesem Zusammenhang weise ich auf ein Buch hin, was eigentlich sehr, es ist nicht bekannt hier meistens, das heißt, wie das Christentum die Welt veränderte. Ein Buch von einem Amerikaner geschrieben über Europa oder über den Einfluss dieses biblischen Christentums auf unsere Gesellschaften über die Jahrhunderte. Das ist eigentlich ein seltenes Buch, weil heutzutage unsere Gesellschaft sagt, was verändert hat, war der Humanismus. Das stimmt aber nicht. Es ist das biblische Christentum. Sehr interessant, kann ausgeliehen werden. Und so sagt der Johannes, also wir sollen nicht heucheln, sondern wenn du den Gott des Lichts kennst, wenn du ihn kennengelernt hast durch Jesus, dann musst du in deinem Leben Nein sagen zur Sünde. Du darfst Sünde nicht tolerieren. Dass du angefochten wirst, vielleicht die ganze Zeit und schwer angefochten, und dass du große Prüfungen durchmachst, ja, das stimmt, das gehört zu unserem Leben. Aber du musst Nein sagen und bei diesem Nein zur Sünde bleiben und Ja sagen zu Jesus. Ja sagen, Herr, lehre mich, im Licht zu leben. Also dieses klares Nein zur Sünde ernst nehmen und nicht als Heuchler durch die Welt gehen. Gott ist Licht und wir haben ja im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12 den Vers, wo Jesus das Gleiche sagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jemand hat einmal gesagt, entweder hält dich dieses Buch von der Sünde ab oder die Sünde hält dich von diesem Buch ab. Ganz einfach. Entweder du liest die Bibel und das ist die Kraft zum Leben und du tust es auch umsetzen und bist gehorsam, lebst im Licht oder du lebst eben in der Finsternis und dann wirst du merken, dass du keinen Zugang mehr hast, dass dieses Buch, du willst das gar nicht mehr lesen, weil es wird nämlich deine Sünde aufdecken. Ja, also das Erste, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, Vers 7, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also mit im Licht wandeln, das bedeutet jetzt, Wahrheit ist etwas, das wir leben, nicht nur etwas, das wir wissen. Und das ist hier eine kontinuierliche, fortlaufende Handlung im Licht leben. Das heißt, immer in der Gegenwart Gottes, des Heiligen Gottes leben, mit ihm das Licht Gottes alles aufdecken lassen und bereit sein zu sagen, Herr, wenn du mir etwas zeigst, wenn du mir in meinem Leben etwas zeigst, was ich noch in einer Dunkelheit halte, dann deckest du auf, ich bin bereit, es in dein Licht zu stellen. Also, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das heißt, dann werden wir wahrhaftig. Und dieses Leben im Licht Gottes hat jetzt, wie es hier heißt, zwei Ergebnisse. Oder da kommen zwei Dinge zum Vorschein, was daraus fließt. Nämlich eines ist, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Das heißt, man muss sich nicht verstecken, man muss sich keine Maske aufziehen und so tun, wie wenn, sondern man ist vor Gott wahrhaftig geworden und man wird auch vor dem anderen wahrhaftig. So bin ich. Ich bin ein Mensch, der ganz von Jesus abhängig ist. Ich bin jemand, der ab und zu immer wieder fällt, aber ich lasse mich mir wieder neu vergeben. Ich lasse nicht zu, dass Sünde in meinem Leben sich festsetzt, sondern ich lebe im Licht. Und in dieser Offenheit, wo wir vor Gott und Jesus offen sind, dann ist auch echte Gemeinschaft mit Bruder und Schwester auch möglich. Und wie der Bonhoeffer sagt, Jesus ist zwischen uns in der Gemeinschaft. Jesus steht zwischen uns. Er ist unser gemeinsamer Herr. Ja, ein Mangel an Liebe für andere Christen ist immer ein offenkundiges Anzeichen für ein Problem in unserer Beziehung zu Gott. Wenn man gar keine Sehnsucht mehr hat, Gemeinschaft mit anderen zu haben, dann ist da meistens das Problem, er hat mit Gott zu tun, mit unserer Beziehung zu Gott. Also, Leben im Licht heißt, wir haben echte Gemeinschaft untereinander und wir haben auch eine Sehnsucht. Es ist etwas, was uns weiterbringt. Wir lassen uns stärken und gegenseitig korrigieren. Und das Zweite, was hier gesagt wird, wenn wir im Licht leben, dann reinigt uns das Blut Jesus, seines Sohnes, von jeder Sünde. Das Blut Jesu, das ist ja, wie der Johannes der Täufer gesagt hat, als er Jesus zum ersten Mal gesehen hat, bewusst, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also hier geht es auch um ein fortwährendes Reinigen. Beides gehört zu einer Erfahrung der Christen. Also diese Reinigung von der Sünde, das Blut Jesu, das uns reinigt, wenn wir im Licht leben, dann wird der Heilige Geist tut uns das aufzeigen, dass jetzt etwas nicht gut ist und dass wir es zu Jesus bringen sollen und um Reinigung bitten. Der Autor Roy Heschen in seinen Büchern über Erweckung, der hat es so beschrieben, dass er dann auch gemerkt hat, einfach, dass er immer alles sofort gleich zu Jesus bringt. Und er ist mit seiner Frau unterwegs gewesen, glaube ich, in London. Und dann gab es, und während der Fahrt haben sie so geredet und sie haben sich gestritten. Und dann sind sie weitergefahren und dann hat er gemerkt, also jetzt muss ich um Vergebung bitten. Und er hat gerade seine Frau um Vergebung gebeten und gesagt, ach, das tut mir leid, dass ich so mit ihr umgegangen bin. Und ein paar ganze kurze Augenblicke später gab es einen sehr schweren Verkehrsunfall und seine Frau ist gestorben. Und er hat dann im Nachhinein, später hat er gesagt, das war so, weil sie das auch als Ehepaar geübt haben, dass man nichts anstehen lässt. Also man ist jetzt nicht zwei Tage lang Groll und Funkstille, sondern man hat gelernt, es miteinander zu bereden und auch einander um Vergebung zu bitten. Gleich ins Licht kommen, gleich unter das Blut Jesu bringen. Das ist etwas, was man ja auch lernen kann, dass man es nicht anstehen lässt. Ich erinnere mich, als wir ganz jung verheiratet waren, Antonia und ich, da hatten wir in Bayern, gab es immer so kanadische Ehepaare, die aus Kanada kamen und so Gemeindegründungen begleitet haben. Und da war ein älteres Ehepaar, ganz lustige, liebe Leute. Und wir haben sie, die waren schon 40 Jahre verheiratet, und haben wir sie gefragt, ob sie uns jetzt einen ganz tollen, richtigen, guten, geistlichen Tipp geben fürs Eheleben. Und wir dachten, jetzt kommt was richtig Tolles. Und dann haben wir gesagt, was macht ihr, wenn es bei euch mal knallt in der Beziehung? Und dann haben sie sich so angeschaut und sie haben ehrlich gesagt, naja, dann schweigt's halt zwischen uns. Dann schweigt's halt etwas länger zwischen uns. Und dann haben wir so gedacht, aha, okay, das ist jetzt mal ehrlich gesagt. Ich denke schon, dass sie dann sich auch aussprechen und vergeben und nicht nur schweigen, aber es war jetzt nicht so der Riesen-Burner an Beratungsgespräch, wie wir uns das erhofft haben. Aber sie waren wenigstens ehrlich. Also, dass wir Dinge sofort ins Licht bringen und nicht in der Finsternis lassen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Er ist das Reinigungsopfer für uns und er wirkt Gemeinschaft. Und jetzt kommt der zweite Abschnitt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hier geht er jetzt drauf ein, also sagen, wir haben keine Sünde, das heißt, wir sind gar nicht, wir haben nicht das alte sündige Fleisch an uns, sondern wir sind schon recht auf einer höheren Ebene. Wenn wir das gar nicht zugeben, dass wir immer noch das alte sündige an uns haben und es uns immer wieder auch angreift und es uns immer wieder versuchlich sein lässt. Wenn wir diese Tatsache auch ausklammern, wie jetzt die Gnostiker das gemacht haben, wenn wir das ausklammern und nicht wahrhaben wollen, dann sagt der Johannes, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also es geht nicht um Sündlosigkeit, weil man ja denkt, hier alles gleich ins Licht bringen und so. Aber es geht nicht um Sündlosigkeit, sondern einfach um die Sünde ernst nehmen und auch nüchtern schauen. Wir sind Menschen, die ein ganzes Leben lang in allen Versuchungen, Anfechtungen und Kämpfen von Jesus abhängig sind und bleiben werden und wir dürfen immer wieder ins Licht kommen. Aber wenn wir sagen, wir brauchen gar nicht das ständige Licht Gottes und die ständige Vergebung, wenn wir das gar nicht brauchen, dann liegen wir auch falsch. Also das Bewusstsein, dass ich Sünder bleibe, dass ich abhängig bleibe, das ist wichtig. So wie dieser Spruch, simul justus et peccator, das heißt zugleich Sünder und gerecht. Wir sind immer noch abhängige, schwache Menschen, die immer wieder auf Vergebung angewiesen sind und gleichzeitig sind wir ganz gerechtfertigt. Und dann heißt es hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Diesen Vers sollte man auswendig kennen. Das war, glaube ich, der allererste Vers, den ich auswendig gelernt habe, als ich gläubig wurde. Weil immer wenn man merkt, jetzt muss ich etwas bekennen, dann darf man sich darauf verlassen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Jesus uns vergeben. Warum? Zwei Gründe werden hier genannt. Weil Gott treu ist, deswegen vergibt er. Gott stellt sich zu seinen Verheißungen. Gott stellt sich zu dem, den er gerufen hat in die Nachfolge, wo er schon im Anfang gewusst hat, das wird nicht so der tollste Mensch, sondern da muss ich noch viel Geduld, Gnade und Vergebung wirken bei ihm. Das weiß Gott schon. Und Gott ist treu. Er stellt sich zu seinen Verheißungen. Und zweitens, Gott ist gerecht. Also, dass Gott gerecht ist, das bedeutet, er hat den absoluten Maßstab. Und wir erreichen diesen Standard nicht. Und deswegen muss Jesus an unserer Stelle, der vollkommene, der sündlose Jesus, seine Gerechtigkeit zählt jetzt vor Gott. Und so wird der Zorn Gottes über unsere Sünde, wird gesühnt, befriedigt und gestillt, wenn er die Gerechtigkeit Jesu sieht, die wir an unserer Stelle der gelten lassen. Also auf dieser Grundlage, auf Grundlage seiner Treue und seiner Gerechtigkeit, wo Jesus uns seine Gerechtigkeit schenkt, auf dieser Grundlage vergibt Gott uns die Sünden. Ja, und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, das ist Vers 10, das sind jetzt die Tatsünden. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir behaupten, dass die Sünde gar nicht so schlimm ist oder dass es gar nicht wesentlich ist, dann machen wir ihn zum Lügner. Das Evangelium begründet sich in der Sündhaftigkeit aller Menschen. Entweder Gott lügt oder diejenigen, die behaupten, ohne Sünde zu sein. Also Gott weiß, dass wir Vergebung brauchen. Und wir sollen es auch immer wieder auch zugeben. Und nun der letzte Abschnitt, wo es heißt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also hier könnte ja Gott sagen, ich schreibe euch dies, damit ihr nur ganz selten sündigt. Oder nur ab und zu. Aber der Maßstab Gottes ist, dass wir Sünde nie tolerieren sollen in unserem Leben. Dass wir ein klares Nein haben und dass wir aus der Kraft Gottes leben, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Beistand oder einen Fürsprecher, einen Anwalt. Und das ist jetzt dieser letzte Abschnitt. Wir haben einen Anwalt, der auf unserer Seite ist. Er hilft uns, Sünde ernst zu nehmen, ohne zu verzweifeln. Ohne daran zu verzweifeln. Jesus ist an unserer Stelle. Wir dürfen es ihm anrechnen, unsere Fehler, unsere Sünden. Und da heißt es, er ist die Sühnung für unsere Sünden. In der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, da steht diesem Wort Sühnung, steht Sühnedeckel. Und das ist ja im Allerheiligsten, ist ja die Bundeslade und auf diesem Sühnedeckel, da musste der Hohepriester einmal im Jahr das Blut der ganzen Sünden, des ganzen Volkes sühnen und er hat dann dieses Blut auf diesen Deckel gespritzt, um den Zorn Gottes über die Sünden, um den Zorn Gottes zufriedenzustellen. Die Forderungen Gottes, die mussten durch ein stellvertretendes Opfer gesühnt werden oder still oder befriedigt werden, die Forderungen Gottes. Und das ist Jesus. Jesus stillt einen zornigen Gott über die Sünde, bringt Jesus durch sein Opfer und durch sein Blut zur Befriedigung. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Es geht nicht nur immer von unserer Seite aus, sondern von Gottes Seite. Er ist die Sühnung für unsere Sünde. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also das Opfer von Jesus ist auch noch für viele andere Menschen, die ihn persönlich noch annehmen werden, auch in der Zukunft. Jesus ist unser Rechtsanwalt. Er ist unser Sühnopfer. Er spricht für uns. Der Luther hat, und damit möchte ich schließen, der hat einmal einen Traum gehabt, sagt er, und da hat er sich so in diesem Traum, da hat ihm der Teufel eine lange Liste gezeigt mit allen seinen Sünden, die er sein ganzes Leben lang getan hat. Eine unendlich lange Liste. Und die Liste war so lang und so viele Sünden, und der Luther hat gesehen, jede einzelne Sünde ist, stimmt. So bin ich, so war ich. Und dann hat der Luther auf diese Liste so quer drüber geschrieben, das Blut des Lammes reinigt mich. Und so hat er praktisch alle diese Sünden sozusagen ausgestrichen, durchkreuzt. Und das ist auch bei uns, das Blut des Lammes, das reinigt uns. Und das ist das einzige Mittel, das einzige Rezept, auch für unser Leben. Wir können hinterlistig etwas vortäuschen. Wir können falsche Worte sagen. Ich habe keine Sünde, bei mir ist es nicht, mich betrifft es nicht. Aber wenn wir Ja sagen, Herr, ich brauche dich und ich will auch in meinem Leben Veränderung erfahren. Wenn wir das sagen, dann bringen wir Frucht. Und dann reinigt uns Jesus. In diesem Zusammenhang möchte ich dieses kleine Büchlein empfehlen. Das ist Roy Hessian, Der Weg der Erneuerung. Das ist ein Missionar gewesen aus England, der hat diese ostafrikanische Erweckungsbewegung erlebt und auch selber erlebt, auch in Indonesien, die von Ostafrika ist nach Indonesien, die Erweckung. Eine ganz nüchterne, klare Erweckung, wo es um mich ganz persönlich geht. Ein schönes Büchlein, was auch diese Stellen im 1. Johannes nochmal erklärt. Leihe ich gern aus. Ja, Jesus lädt uns ein, dass wir im Licht leben, dass wir Nein sagen zur Sünde, dass wir sagen, Herr, egal wie es bei mir steht heute, ich vertraue dir, ich brauche die Kraft deiner Vergebung, deines Blutes, und dir will ich weiter nachfolgen. Amen. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du unser Fürsprecher, unser Anwalt bist, das Sühnopfer für unsere Sünden, das ausreicht ein für alle Mal, und dass du uns an der Hand nimmst und ans Ziel bringst. Schenke uns diese Klarheit, dieses Nein zur Sünde, dieses Ja zum Evangelium, zur Kraft deines Blutes, auch heute in dieser Woche. Danke, Herr Jesus. Amen.